SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die USA haben mehr Unterstützung für die Ukraine angekündigt, um die ukrainische Luftverteidigung zu stärken. US-Präsident Biden sagte, seine Regierung und ihre Verbündeten würden diese auf einem NATO-Gipfel in Washington in dieser Woche bekannt geben. Nach ukrainischen Angaben habe Russland gestern Abend etwa 40 Raketen auf große Städte des Landes abgefeuert. 30 sollen abgefangen worden sein. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Angriffe. Aus New York berichtet dazu Martin Ganselmeier.
Als besonders schockierend bezeichnete Guterres die Raketenangriffe auf das Kinderkrankenhaus in Kiew. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen verletzt, darunter 7 Kinder. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sagte, unter den Opfern seien die am schlimmsten erkrankten Kinder der Ukraine. Dies sei abscheulich. UN-Generalsekretär Guterres mahnte, das Völkerrecht verbiete direkte Angriffe gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen. Diese seien inakzeptabel und müssten sofort beendet werden. Mit den schlimmsten russischen Angriffen in der Ukraine seit langem wird sich heute der UN-Sicherheitsrat befassen, und zwar in einer Dringlichkeitssitzung auf Antrag von Frankreich und Ecuador. Geleitet wird die Sitzung allerdings vom russischen UN-Botschafter, denn im Juli hat Russland turnusgemäß den Vorsitz im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen übernommen.
Wenn das Deutschland-Ticket teurer wird, und das ist ja offenbar kaum noch zu umgehen, dann doch bitte nur um 5 Euro teurer. Das fordert der Fahrgastverband ProBahn. Verbandschef Neuss sagte der Rheinischen Post, es brauche klare Grenzen. Eine Erhöhung um 5 Euro sollte ausreichend sein. Gisela Former.
Laut Neuss würden vor allem Neukunden darüber nachdenken, ob sie bei einem höheren Preis das Ticket noch kaufen. Bei 5 Euro blieben die meisten Leute sicher dabei, so der ProBahn-Vorsitzende. Mittelfristig hält er auch einen Anstieg auf 59 Euro für denkbar. Er gab zu bedenken, dass Bund und Länder viele umweltfeindliche Maßnahmen mit Milliarden Euro subventionierten. Deswegen sei es für ihn nicht nachvollziehbar, dass über einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro gejammert werde. Die Verkehrsminister der Länder sind sich einig, dass das Deutschland-Ticket, das aktuell im Abo 49 Euro pro Monat kostet, ab dem kommenden Jahr teurer werden wird. Wie viel das Ticket dann aber kosten soll, ist noch nicht absehbar.
Die Industriestaaten der Welt zahlen offenbar real deutlich weniger Klimahilfen an ärmere Länder, als sie offiziell angeben. Das wirft ihnen die Hilfsorganisation Oxfam vor. 2022 sollen es bis zu 88 Milliarden US-Dollar weniger gewesen sein. Cedric Bies.
Die Industriestaaten hatten eigentlich versprochen, ärmere Länder ab 2020 mit jährlich mindestens 100 Milliarden Dollar zu unterstützen. Für mehr Klimaschutz und die Anpassung an die Erderwärmung. Tatsächlich sollen es 2022 aber deutlich weniger gewesen sein, sagt Oxfam. Das liegt laut der Hilfsorganisation daran, dass viele Klimahilfen keine Geschenke seien, sondern Kredite, die die Empfängerländer irgendwann zurückzahlen müssten. Das würde die Schuldenlast der Staaten noch verstärken. Oxfam hatte mit seiner Kritik auf einen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, reagiert. Die hatte gemeldet, dass die Industriestaaten das Klimahilfenziel 2022 eingehalten hätten.
Amnesty International wirft den Regierungen europäischer Länder vor, die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Die Menschenrechtsorganisation hat 21 Staaten untersucht, darunter auch Deutschland. Uwe Berndt.
Darin will Amnesty einen beunruhigenden Trend zur Diffamierung von Demonstrierenden festgestellt haben. Zu Unrecht würden sie als Terroristen, Extremisten oder ausländische Agenten verunglimpft. In Deutschland müssten sich Klimaaktivisten wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht verantworten. Dies bezeichnete Amnesty als eine Kriminalisierung von politischem Protest. Außerdem wirft die Studie der deutschen Polizei vor, dass Übergriffe von einzelnen Beamten im Einsatz nicht immer aufgeklärt würden. Friedlicher Protest hat laut Amnesty International im Laufe der Geschichte eine zentrale Rolle gespielt, um Freiheiten zu erlangen, die wir heute als selbstverständlich betrachten. Deshalb müsse die Versammlungsfreiheit als wesentliches Minderheitsrecht verteidigt werden.
Im US-Bundesstaat Texas sind immer noch Millionen Menschen ohne Strom. Der Tropensturm Beryl hatte mehrere Hochspannungsleitungen umgerissen und Bäume entwurzelt, die auf Stromleitungen gekippt sind. Behördenvertreter sagten, es könne Tage dauern, bis die Stromversorgung wiederhergestellt sei. Nach Angaben des Bürgermeisters der US-Metropole Houston sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zuvor hatte Beryl in der Karibik massive Schäden angerichtet und mehrere Todesopfer gefordert. 3 Jahre nach der Flut an der Ahr und in der Eifel ist die Mehrheit der Menschen in den Flutgebieten unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Landesregierung. Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsinstituts Infratest DIMAP im Auftrag des SWR. Johannes Baumert.
Die Befragung untersucht die Stimmung im Ahrtal und den anderen Gebieten in Rheinland-Pfalz, die 2021 vom Hochwasser betroffen waren. Dabei geben 71% der Befragten an, weniger oder gar nicht zufrieden mit dem Krisenmanagement der Landesregierung zu sein. Lediglich ein Fünftel ist zufrieden. Auch beim Wiederaufbau stellen die Befragten der Landesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. 65% sagen, die Landesregierung werde ihrer Verantwortung beim Wiederaufbau nicht gerecht. Nur weniger als ein Drittel sieht das anders. Insgesamt wurden bei der Befragung über 1000 Menschen aus dem Ahrtal und der Region Trier zur Flutkatastrophe und zum Wiederaufbau befragt. Es ist die erste repräsentative Umfrage zur Stimmung in den Flutregionen.
Das ausgemusterte U-Boot U-17 kommt auf seinem Weg ins Technikmuseum in Sinsheim gut voran. Zwischen Heidelberg und Eberbach hat der Koloss gestern auf dem Neckar 4 Schleusen und etliche Brücken passiert. Am Abend gab es am Eberbacher Neckarufer dann eine große Party. Friederike Keutsch berichtet.
Das kleine Eberbach war gestern Abend komplett im U-Boot-Fieber. Tausende von Menschen waren auf den Beinen und am Neckar. Da hatte kurz vor 18 Uhr das U-Boot angelegt, besser gesagt das Transportschiff. Und da stieg dann eine riesige U-Boot-Party nach einem völlig reibungslosen Transport von Heidelberg nach Eberbach. Die Nacht hat das U-Boot jetzt also in Eberbach verbracht mit 350 Tonnen, also mit 350.000 Kilogramm. Vermutlich der schwerste Übernachtungsgast in der Geschichte der Stadt. Heute geht's weiter nach Hasmersheim. Auch dort soll es bei der Ankunft eine riesige Party geben.
Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Achtelfinale ausgeschieden. Er hat in 5 Sätzen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verloren. Zverev sagt, sein Knie habe Probleme gemacht und sei geschwollen.
Mitte des dritten Satzes konnte ich nicht mehr richtig hochspringen beim Aufschlag und habe das Gefühl gehabt, ich habe dann auch Power verloren und dann natürlich wird es schwierig, weil ich habe die ersten 2 Sätze gewonnen, weil ich halt so gut aufgeschlagen habe und weil ich halt doch irgendwo ihm auch nicht so viele Chancen bei meinem Aufschlag gegeben habe. Ne?
Ja, Zverev geht aber nicht davon aus, dass er wegen seiner Knieverletzung länger ausfällt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint die Sonne fast den ganzen Tag, nur ganz selten gibt es mal ein paar leichte Wolken. Dazu wird es hochsommerlich heiß, 27 Grad gibt es im Westerwald und bis zu 34 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr beschäftigt auch diese Woche die Parteien in Berlin. Die Spitzen der Ampelkoalition sind sich am Freitag über die Eckpunkte einig geworden. Aber die Diskussionen, wofür der Bund in Zukunft wie viel ausgibt, die reißen damit nicht ab. Wir fragen uns deswegen diese Woche jeden Tag hier in SWR aktuell ganz grundsätzlich, wofür wollen wir als Gesellschaft unser Geld ausgeben? Wo muss dringend investiert werden und wie gelingt das auch möglichst clever? Gestern haben wir auf die Verkehrsinfrastruktur geschaut. Heute beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Digitalexperten Michael Resch gesprochen. Er ist Professor an der Universität Stuttgart und dort Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums, das einen der schnellsten Supercomputer Europas betreibt. Wo sehen Sie im Moment den größten Investitionsbedarf in Sachen Digitalisierung in Deutschland, Herr Resch?
Aktuell haben wir im Grunde genommen 2 Herausforderungen, in die wir investieren könnten. Das eine ist das Thema der künstlichen Intelligenz, wo wir im Forschungsbereich sehr, sehr gut unterwegs sind, im wirtschaftlichen Bereich aber weniger stark aufgestellt sind. Da kann man sich überlegen, aktiv zu werden. Und der zweite Bereich wäre die Digitalisierung der Bahn.
Wenn Sie die künstliche Intelligenz ansprechen, Sie sprechen da von einerseits der Forschung, andererseits der Wirtschaft, die da noch so ein bisschen hinterherhängt. Die Forschung ist aber Ihrer Ansicht nach relativ gut dabei. Ist es vielleicht auch eine Frage der Mentalität in Deutschland? Also müssen wir in Deutschland einfach offener für solche Technologien werden?
Ja, definitiv. Wir müssen rechtzeitig verstehen, wo die wesentlichen Punkte in der Digitalisierung sind und wo die wesentlichen Bewegungen passieren. Die japanische Regierung hat vor 5, 6 Jahren ein Zentrum für KI für die Industrie aufgebaut in Tokio. Wir stehen heute in der Situation, wo wir sagen, die Wirtschaft braucht es. Wir können es nicht so einfach aus dem Wissenschaftsbereich liefern, das ist nicht ganz trivial. Und das ist ein Thema, das hätte man vor 4, 5 Jahren angehen müssen.
Sie haben die Bahn angesprochen. Wo könnte man digitalisierungstechnisch bei der Bahn noch nachhelfen?
Ich glaube an allen Stellen. Das beginnt damit, dass wenn ich heute zum Stuttgarter Bahnhof gehe, dass ich nicht so genau weiß, ob und wann ein Zug kommt. Das endet damit, dass Stellwerke nicht digitalisiert sind. Das geht weiter damit, dass wenn es Ausfälle gibt, die Kunden nicht informiert werden. Das heißt, die Digitalisierung ist bei der Bahn eigentlich überhaupt nicht angekommen. Das hat man verschlafen über viele Jahre. Das hatte ich auch vor kurzem. Eine japanische Kollegin fliegt ein nach Frankfurt, könnte eigentlich theoretisch mit dem Zug fahren. Sagt mir aber, du, ich fliege nach Stuttgart, weil ich weiß eh, dass eure Bahn nicht funktioniert.
So ähnlich fühlt man sich wahrscheinlich auch, wenn man aufs Amt geht. Behördengänge sind bei uns immer noch nicht komplett digital möglich. Der kleinste Teil eigentlich nur, weil man irgendwann doch noch ins Bürgerbüro latschen muss. E-Rezepte und elektronische Krankschreibungen, die gibt's ja auch noch nicht lange. Geht das aus Ihrer Sicht so schleppend, weil zu wenig investiert wird? Oder müsste das Geld vielleicht auch einfach intelligenter eingesetzt werden?
Ja, es gibt da teilweise ein paar Probleme, die sind hausgemacht. Wir haben einfach, gerade beim Bürgerbüro, haben wir das Thema, dafür ist die Kommune verantwortlich. Da gibt's Kommunen, die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Leonberg macht das fantastisch. Da gibt's Kommunen, da wird eigentlich nur E-Mail eingesetzt. Das ist die Stadt Stuttgart zum Beispiel. Das heißt, wir haben da ein Problem, dass man nicht flächendeckend reingehen kann. Vor allem die Bundesregierung kann die Kommunen nicht dazu zwingen. Es gibt zwar dieses Digitalisierungsgesetz, dass jeder Service digital sein muss. Das ist aber weder überprüfbar, noch ist es wirklich umsetzbar. Und wir haben zum Beispiel im Bereich der Bildung große Defizite, was die Bildung im Bereich der Digitalisierung angeht. Das wiederum ist Ländersache. Das heißt, wir sind oft so an den Stellen, wo wir sagen, ja, der Bund ist ja nur für das zuständig, das Land ist für das zuständig, die Kommunen ist für das zuständig. Aber in der Digitalisierung läuft es halt drauf aus. Wenn ich Dinge standardisiere, funktionieren sie besser. Wenn alle Kommunen in Deutschland das gleiche System verwenden würden, dann hätten Bürger kein Problem, egal ob sie jetzt in Frankfurt leben oder in Berlin leben. Sie würden immer mit dem gleichen Konzept hingehen, würden den gleichen Service bekommen.
Das sagt der Digitalexperte Michael Resch. Er ist Professor an der Universität Stuttgart und dort Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums, das einen der schnellsten Supercomputer Europas betreibt. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Unsere Serie diese Woche in SWR Aktuell.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Die neu entwickelte europäische Trägerrakete Ariane 6 soll heute Abend deutscher Zeit zu ihrem Jungfernflug starten. Wie alle Raketen der Ariane-Familie startet auch die Ourique 6 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. David Beck berichtet aus Kourou.
Es gab keinen eigenen Zugang zum All mehr. Der soll mit der Ariane 6 wiederhergestellt werden. Das betont die ESA immer wieder. Bei ihrem ersten Testflug sind insgesamt 17 kleinere Nutzlasten mit an Bord, darunter auch einige aus Deutschland. Ihren ersten kommerziellen Start soll die Ariane 6 Ende des Jahres durchführen. Knapp 30 weitere Flüge sind bereits gebucht, darunter auch Starts für das geplante Satellitennetzwerk Kuiper des Amazon-Konzerns. Zum Teil gibt es auch Kritik an der neuen Trägerrakete. Sie sei veraltet, bevor sie überhaupt das erste Mal geflogen ist, heißt es. Die Falcon 9 von SpaceX ist im Gegensatz zur Ariane wiederverwendbar und günstiger. Die ESA hält dagegen, SpaceX sei durch die Hintertür von der US-Regierung subventioniert. Und auch wenn sie nicht wiederverwendbar ist, spiele Nachhaltigkeit bei der Ariane 6 bei Produktion, Transport und Flug eine große Rolle, so die ESA.
Wer muss die Kosten für das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo 2020 in Dubai tragen? Um diese Frage geht es heute vor dem Landgericht Stuttgart. Geklagt hat das Land. Phyllis Kückrikoll.
Das Baden-Württemberg-Haus auf der Weltausstellung in Dubai 2020 war ursprünglich von drei Projektpartnern verantwortet worden. Die Baden-Württembergische Ingenieurkammer, das Fraunhofer-Institut und die Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe. Sie wollten Sponsorengelder einwerben, allerdings ohne Erfolg. Das Land musste mit 15 Millionen Euro in die Bresche springen und wehrt sich nun dagegen. Vor Gericht geht es auch um eine mögliche Haftungserklärung des damaligen Hauptgeschäftsführers der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums müssen aufgrund dieser Erklärung alle Kosten erstattet werden. Vor Gericht geht es heute also auch darum, ob es eine solche Haftungserklärung gab und ob diese rechtlich bindend war.
Mehr als 30 Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis spricht das Oberlandesgericht Koblenz heute ein weiteres Urteil. Angeklagt ist ein 55-Jähriger, der damals Beihilfe geleistet haben soll. Florian Zelt.
Bei dem Brandanschlag 1991 starb ein Asylbewerber aus Ghana. Der Täter wurde im vergangenen Oktober unter anderem wegen Mordes verurteilt zu einer mehrjährigen Jugendstrafe, weil er damals 20 Jahre alt war. Er soll laut Bundesanwaltschaft von den Worten des jetzt Angeklagten bestärkt worden sein und das Feuer in dem Asylbewerberheim in Saarlouis gelegt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bei dem für heute erwarteten Urteil gegen den mutmaßlichen Anstifter könnte der 55-Jährige unter anderem wegen Beihilfe zum Mord bestraft werden. Die Verteidigung des Mannes fordert Freispruch. Die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Berliner Regierungsviertel glitzert im Sonnenschein und präsentiert sich den spazierenden, radelnden und bootsfahrenden Touristen im freundlichen Sommerlook. Der Sommer ist zurückgekehrt an die Spree, gerade rechtzeitig zur parlamentarischen Sommerpause. Heute wird es sogar richtig heiß, nur einem dürfte das relativ egal sein, wie Berlin-Korrespondentin Lena Stadler glaubt.
Olaf Scholz lässt das sonnenbeschienene Kanzleramt im heißen Berlin hinter sich und steigt in den gut klimatisierten Regierungsflieger. Ziel: Washington DC, USA. Dort beginnt heute der dreitägige Jubiläumsgipfel zum 75-jährigen Bestehen der NATO. Scholz wird mit seinen 31 Kolleginnen und Kollegen die ganz großen Themen verhandeln. Ukraine-Krieg, eine Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses und eine faire Verteilung der finanziellen Lasten. Das wiederum ist eine Sache, die Scholz nur zu bekannt vorkommen dürfte. Hat er doch vergangene Woche nach langen Verhandlungen mit Wirtschaftsminister und Finanzminister endlich die Eckpfeiler für den Bundeshaushalt 2025 eingerammt. Nicht alle sind bekanntermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Ärgerlich nennt Verteidigungsminister Boris Pistorius das, was für ihn bzw. seinen Wehretat abfällt. Nämlich etliche Milliarden weniger als gewünscht. Ausgerechnet vom NATO-Gipfel, wo sich Deutschland als größter NATO-Alliierter in Europa hohen Erwartungen ausgesetzt sieht. Pistorius kommt übrigens auch zum NATO-Gipfel. Wenn er dort auf Scholz trifft, könnte es vielleicht doch noch ein bisschen hitzig werden für den Kanzler in Washington. Ganz wie im sommerlichen Berlin.
Die Meinung von Berlin-Korrespondentin Lena Stadler war das.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.